Los.
Klappe.
Heute zu Gast in der letzten.
Ja, warte zu schnell. Warte mal. Jetzt laufen alle Kameras. Sorry, jetzt
nicht mehr. Okay. Heute zu Gast in der letzten Reihe der Geschäftsführer von Studienkreis und Go Student, Felix Oswald.
Hallo,
herzlich willkommen.
Hi. Freut mich.
Die letzte Reihe, der Podcast vom Studienkreis, Deutschlands Nachhilfe Nummer 1. Heute quatschen in der letzten Reihe Max Kade und Felix Oswald.
Herzlich willkommen zum Studienkreis-Podcast in der letzten Reihe. Mein Name ist Max Kade, pädagogischer Leiter im Studienkreis. Und heute zu Gast Felix Oswald. Herzlich willkommen.
Hallo Max, freut mich.
Felix, du bist der Geschäftsführer von Studienkreis und der Go-Student-Gruppe. Du hast schon ganz früh angefangen. Also Mathematik ist sozusagen dein Steckenpferd, ist dir in die Wiege gelegt. Du hast Matura gemacht, aber bevor du Matura gemacht hast, hast du sogar schon den Bachelor in Mathematik, hast dann den Master gemacht und bist dann aber in die Unternehmensgründung gegangen und bis heute der Vorsitzende des größten EdTech-Unternehmens in Europa.
Ja, gute Zusammenfassung.
So passt das. Und du interessierst dich für Schach, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Sag mal, wie war das, als du angefangen hast, so Jugendlicher? Irgendwie klar, man merkt, ja, das ist irgendwie interessiert mich, aber mit 14 zu studieren ist ja jetzt irgendwie nicht der gewöhnliche Weg. Erzähl mal, wie war das damals für dich?
Also für mich war es so, es gab so zwei prägende Erlebnisse in meiner Kindheit, die dazu geführt haben. Ja. Das eine war auf der mathematischen Seite. Mein Großvater unter anderem ist jemand gewesen, ehemaliger Ingenieur, hat sich also immer für das Thema Naturwissenschaften, Mathematik begeistern können und hat mir schon als Kind, wo ich noch im Kindergarten gewesen bin und dann in der Grundschule, einfach Mathematik auf eine Art vermittelt und erklärt, was wirklich Spaß gemacht hat. Also genauso, wie man sich das irgendwie wünscht, dass du es anschaulich machst, das ist praktisch und das macht irgendwie, das hat einen Sinn. Und diese Begeisterung hat sich durchgezogen und war auch dann der Auslöser, dass ich neben der Schule nach Mathekursen gesucht habe. Und über Umwege bin ich dann auf die Möglichkeit gestoßen, dass man sich schon an der Uni inskribieren kann, als außerordentlich Hörer und da die Prüfungen absolvieren kann. So hat das Ganze gestartet und war wirklich eine tolle Zeit und hat mir schon früh gezeigt, dass das ein Bereich ist, wo ich mich vertiefen möchte.
Wie muss man sich das vorstellen? Also du bist 14 an der Uni eingeschrieben, alle anderen sind irgendwie 19, 20 und meine Vorstellung von Mathematik ist immer so ein bisschen verschroben und dann bist du so als Jugendlicher zu Hause Schach, Mathematik. War das, hast du dich einsam gefühlt? War das komisch? Wie war das für dich?
Also ich bin, die mich kennen, wissen, dass ich bin ein bisschen über 2 Meter groß und war damals schon sehr groß. Also in der Uni ist nicht aufgefallen. Schach ist etwas gewesen. Ich finde das ein unglaublich toller Denksport und ein wahnsinnig schönes Brettspiel. Und ich würde sagen, einsam, ich habe damals auch in der Schulklasse, ich hatte eine Schulklasse, wo wirklich ausnahmslos jeder motiviert war, engagiert war, sich für Themen begeistern konnte. Ein guter Klassenkamerad und langjähriger Freund, der Franz, hat zum Physikstudium, mit dem Physikstudium begonnen.
Mit dir parallel.
Genau, parallel. Er hat dann sein Doktorat in Deutschland absolviert am Max-Planck-Institut. Hatte 2 andere Kollegen, die mit mir dann später auch an der ETH in Zürich studiert haben. Einige super kreative Leute. Also es war wirklich eine tolle Klasse, wo man sich auch nicht schämen musste, wenn man jetzt irgendwie eine Begeisterung auslebt.
War das Zufall? Also war das eine staatliche Schule oder war es eine private Schule?
Also es war tatsächlich Zufall. Ja. Also es war eine kleine Privatschule, also Privatschule, die ist kirchlich gestützt und hat einen monatlichen Betrag von, ich glaube, 300 Euro oder sowas gehabt im Monat. Aber diese Klassenkonstellation war definitiv Zufall. Ja.
Toll. Weil als ich mich in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich natürlich so ein bisschen mich für dich interessiert, ein bisschen nachgelesen und habe dann so gedacht, das letzte Mal, als ich so eine Biografie gelesen habe, das hat mich so erinnert an Alexander der Große, der mit 17 in den Krieg und mit 20 irgendwie angefangen hat, ein Weltreich zu erobern. So eine Art Wunderkind. Aber du fühlst du dich als Wunderkind oder sagst du, naja, mit der Klassenkonstellation war ich irgendwie einer unter vielen?
Es war einer unter vielen und ich bin auch jemand, ich schaue zu Leuten hervor, die einfach in gewissen Bereichen exzellent sind. Ja, und ich habe damals im Studium, auch im Mathematikstudium, gemerkt, da gibt es Studenten, die sind einfach deutlich besser als ich, unabhängig vom Alter. Mhm. Und das ist etwas, worauf ich immer geschaut habe und ich habe mich deswegen auch nie irgendwie anders oder spezieller gefühlt, weil ich wusste, es gibt immer 10 andere, die sind einfach in Mathematik, in Schach, im Sport, in anderen Bereichen einfach besser. Und das habe ich als Inspiration gesehen und einfach so meine Skills ausbauen können.
Ja, super. Das macht ja ein bisschen demütig auch, ne? Zu erkennen, ja, ich bin schon echt gut in meinem, was ich tue, ja. Und dann gibt es aber immer noch jemand, der es irgendwie besser kann.
Das stimmt. Und es hat mich auch tatsächlich, ich glaube, als Kind mehr beschäftigt, als ich dann älter wurde, dass man gemerkt hat, da gibt es halt doch den einen, der macht alle Matheaufgaben nochmal doppelt so schnell, mit einer Leichtigkeit, die außergewöhnlich ist und irgendwie anders über die Sachen nachdenkt. Gleichzeitig aber hat es mir auch aufgezeigt, dass man auf sich selbst auch stolz sein kann und stolz sein muss, ja, und dass man das positiv sehen muss. Weil wenn ich mich selbst immer schlecht rede und klein rede, dann ist das eine Teufelsspirale. Ja. Diese Positivität, das ist etwas, das hat sich sicher noch in den letzten 10 Jahren deutlich stärker dann auch herausgetan, die, glaube ich, für mich und auch generell sehr, 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 sehr wichtig ist.
Ja, glaube ich auch. War, glaube ich, eine ganze gute Erkenntnis, irgendwie eher auf das stolz zu sein, ja, was einem gelingt und nicht immer zu sagen.
Immer das Vergleichen.
Genau, ja, genau. Ich glaube, der größte Feind des Glücks, habe ich mal gelesen, ist der Vergleich und das passt dahin. Jetzt hättest du mit dem fertigen Studium ganz jung, hättest du natürlich, was weiß ich, Unternehmensberatung, Finanzinvestor, was es da so gibt, irgendwie Private Equity, wahrscheinlich hätten alle gesagt, oh toll, den nehmen wir. Und du hast aber gesagt, nee, ich gründe mal ein Unternehmen im Bildungsbereich. Warum macht man das?
Also ich habe tatsächlich auch ein paar Monate Unternehmensberatung gemacht. Das hat sich eingeschlichen. War aber übrigens eine tolle Erfahrung, war ein cooles Projekt in Belgien im Telekommunikationsbereich und super Team gewesen und viel, viel lernen können. Aber das Unternehmerische, auch das ist etwas gewesen, das ich definitiv schon irgendwie früher erlebt habe. Also es gab schon in der Grundschule Verkauf von Raubkopien, um mein Taschengeld zu vergrößern und andere Internetprojekte, die ich ausprobiert habe. Also bin auch schon sehr früh irgendwie damit in Berührung gekommen, dass mir das Spaß macht, irgendein Problem zu lösen und das zu kommerzialisieren und einen Mehrwert zu stiften und einen guten Service anzubieten. Das Thema Bildung hat mich auch durch diese Mathematikerfahrung und durch das Studium, hat mir auch gezeigt, dass das ein Thema ist, das mir wahnsinnig wichtig ist. Mhm. Weil ich selber habe an mir erlebt, was Bildung für Türen öffnen kann. Mhm. Durch das Studium, durch das Studium, das ich damals als Schüler begonnen habe, hat mir das viele Türen geöffnet, die ich vielleicht sonst nicht gehabt hätte. Ich bin dann nach Cambridge gegangen zum Studieren und in die Schweiz an die ETH. Also das hat für mich selbst einfach im Leben einen wahnsinnigen Impact gehabt. Mhm. Das war auch der Auslöser, wo ich mich dann gefragt habe, wie kann ich die Technologie, die wir zur Verfügung haben, nutzen, um Kindern eine bessere Bildung zu ermöglichen. Und daraus ist dann GoStudent und die Geburtsstunde entstanden.
Wie hat das angefangen? Was war sozusagen die erste Idee von GoStudent?
Die erste Idee war ein wirklich klassischer Hausaufgaben-Chat. Das heißt, wenn du Schüler bist, 14 Jahre, hast ein Mathe-Problem, dann schreibst du mir über eine WhatsApp-Nummer deine Frage oder schickst ein Bild und dann beantworte ich dir die oder helfe dir halt bei der Lösung. Was du heute mit GPT alles gratis bekommst.
Das hast du 1:1. Du hast da gesessen und genau, gesagt, okay, da kommt was rein.
Ich war quasi nicht die KI, ich war quasi der Felix und habe die Antworten gegeben. Und das klingt jetzt zwar so einfach und banal, aber damals, das war im Jahr 2015, ja, also das ist mittlerweile 9 Jahre her, damals ist genau diese Phase gekommen, WhatsApp und SMS wurde durch Chat-Services ersetzt. Mhm. Das heißt, das war genau diese Phase, wo Chat-Services die Welt erobert haben.
Okay. Mhm.
Und genau da ist dann die Frage aufgekommen, wie kann ich diese Chat-Services nutzen, um Kindern einfach noch schneller gute Antworten zu liefern, als wenn ich das Google oder langwierig suchen muss. Zum Glück haben wir das Geschäftsmodell geändert
und ja.
Wir haben das über die Jahre dann zu einem richtigen Nachhilfeanbieter entwickelt, mit der Fokussierung auf Online-Nachhilfe, Online-Einzelunterricht. Und das Produkt konnten wir auch dann kommerzialisieren und ausweiten.
Sehr gut. Wir wollen uns gleich auch über digitale Bildung unterhalten und welche Möglichkeiten das bietet. Aber vorher gibt es immer so eine kleine Schnellfragerunde, in der man möglichst spontan und mehr oder weniger kreativ, wie es einem so denn gegeben ist, antwortet. Und ich stelle dir einfach ein paar Fragen, du antwortest. Currywurst oder Kaiserschmarrn?
Kaiserschmarrn.
Das war einfach. Game of Thrones oder das Damengambit?
Damengambit.
Videocall oder Live-Meeting?
Beides.
Beides, gleichzeitig. Spielst du ein Instrument?
Nein, meine Mutter hat es zwar lange versucht, aber
vergeblich. Das kenne ich. Du spielst schwarz, sizilianisch oder skandinavisch?
Sizilianisch.
Das klären wir gleich nochmal, was das Besondere daran ist. Hast du einen Lieblingshelden in der Wirklichkeit? Oder Heldin natürlich.
Held ist vielleicht zu stark aus. Also Vorbild. Vorbild zum Beispiel unternehmerisch in Deutschland den Würth. Ja, der, die Schraubenfirma, der in Schwäbisch Hall dort den Hauptsitz hat.
Na, Klick gegründet und.
Genau, ja. Hat das mit 16 Jahren übernommen, mit Ein-Mann-Betrieb, auf 70.000 Mitarbeiter skaliert und ist auch noch im höheren Alter wahnsinnig intelligent und schnell bei der Sache, sehr inspirierend.
Ja, und auch blickt über den Tellerrand des Industrieunternehmens hinaus mit einem sozialen Engagement.
Ne? Genau.
Ja. Rock oder Rap?
Rap.
Wissen, wann du stirbst oder wie du stirbst?
Wie ich sterbe.
Kann man sich schon mal drauf vorbereiten, oder?
Genau.
Dein Traum vom Glück?
Familie und Gesundheit.
Sehr bodenständig.
Ja.
Schön. Und zum Schluss, ab wann würdest du Kindern die Nutzung oder deinen Kindern die Nutzung eines Handys erlauben?
Meine Kinder verwenden, also nutzen schon Mobiltelefone, aber haben jetzt kein eigenes.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie alt die sind, aber da du noch sehr jung bist, sind die wahrscheinlich auch noch jung.
Ja, Mathilde ist jetzt 4.
Okay.
Ja, also einfach so ein Herantasten. Ich sehe da, bin da relativ.
Hast da keine Berührungs- oder Denkst irgendwie, könnten Probleme
sein. Irgendwie so, meine Eltern haben mir immer beigebracht, alles in so einem gesunden Mittelmaß. Ob das jetzt Essen ist, Getränke. Digitale Mobiltelefone, Computernutzung, immer, es muss irgendwie so ein Mittelmaß sein.
Okay. Ja, super. Die Frage war natürlich deshalb am Schluss auch, weil es überleitet. Digitalisierung, das ist ja jetzt so ein riesen weites Feld, Digitalisierung in der Bildung. Also wir erleben es ja, die ganze Welt digitalisiert sich, ja. Und auch die Bildung. Und was fangen wir mal mit dem Nutzen an. Was würdest du sagen, was ist der Nutzen von digitalen Hilfsmitteln, sowohl für Schüler wie für Lehrer? Wo siehst du da eigentlich einen Quantensprung vielleicht auch in der Qualität beim Lernen?
Naja, also für mich ein Thema, das bekommt man hier in Europa oftmals nicht so mit, aber es gibt immer noch Millionen von Kindern auf der Welt, die keine Schule besuchen können. Ja, die können nicht wie wir jeden Tag Montag bis Freitag um 8 in die Schule kommen und bekommen dort von guten Lehrkräften einen Unterricht. Das heißt, über digitale Hilfsmittel kann ich Menschen in Ländern helfen, Zugang zu Wissen zu bekommen. Und das ist aber für sich gesehen ein unfassbarer Quantensprung gewesen, der sonst niemals möglich gewesen wäre. Das zweite Thema ist die Qualität und die Fülle an Informationen. Ich kann heute als Schüler Google verwenden, GPT verwenden. Ich bekomme aus der ganzen Welt zu jedem Thema per Knopfdruck innerhalb von Bruchteil einer Sekunde qualitativ hochwertige Antworten. Ich kann auf YouTube gehen, ich kann mir Videos anschauen von den besten Lehrern dieser Welt. Also der Zugang zu Wissen, die Demokratisierung von Wissen, die davor nur begünstigten Schichten zugänglich war, das ist auch der zweite Punkt, der massiv Positives für die Gesellschaft bringt.
Mhm. Ist also eine Demokratisierung von Bildung. Das ist die Sicht auf die Schüler. Würdest du da auch einen Vorteil für die Lehrer, die Lehrenden sehen?
Ja, weil die Lehrkräfte können digitale Tools nutzen, um auch ihren eigenen Alltag einfacher zu gestalten. Es gibt ja dieses berühmte Studie von Benjamin Bloom, dem Bildungsphilosophen und Wissenschaftler aus den 80er Jahren, der die Bloom-Sigma-Studie damals veröffentlicht hat. Und er hat in dieser Studie eine Frage versucht zu beantworten. Und zwar hat er sich angeschaut, wie effektiv Einzelunterricht ist. Mhm. Ja, und wie kann ich einen Gruppenunterricht, mit welchen Tools und welchen Unterrichtsmethoden muss ich den ausstatten, damit ich einen Gruppenunterricht gleich effektiv machen kann wie Einzelunterricht. Mhm. Und er hat aber die Antwort nicht parat gehabt. Er hat das nicht lösen können. Er hat verschiedene Lerntechniken.
Er war zu früh.
War zu früh. Und genau das ist der Punkt. Heute kann ich als Lehrkraft, wenn ich digitale Tools richtig einsetze, ich zeige den Kids, wie sie zum Beispiel YouTube-Videos anschauen können. Ich zeige den Kids, wie sie mit GPT, Bard, Mistral etc. Die KI-Lösungen ausprobieren können. Ich zeige ihnen, wie du insgesamt in einer Gruppe mit anderen weltweit zusammenarbeitest, kollaborativ bist. Dann nimmt man das Arbeit ab und ich kann die freigeschaffene Zeit dann nutzen, um einzeln auf die Kinder einzugehen. Mhm. Damit ist dieses Problem, das Blume in den 80ern hatte, final gelöst. Lösbar. Und das wird in den nächsten Jahren, das können wir uns aktuell nicht vorstellen, aber in den nächsten, ich rede nicht davon 10 Jahren, ich rede in den nächsten Monaten bis Jahren, das wird so eine dramatische Entwicklung, also positive Entwicklung, schnelle Entwicklung mit sich bringen, das können wir uns heute noch, wenn wir das noch gar nicht realisieren können.
Glaubst du, dass es auch in die Tiefe geht? Also manchmal hat man ja das Gefühl, YouTube-Videos geswiped, Social Media, 30 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne weiter, irgendwie war uncool. Lernen hat ja, bin ich vielleicht auch konservativ, aber immer auch nicht nur mit Spaß zu tun, sondern auch mit Arbeit und mit sich dahinter klemmen. Hast du das Gefühl, da könnte eine Gefahr liegen, dass es vielleicht auch oberflächlicher wird oder liegt es eher an der Umsetzung?
Ich glaube, für mich ist die Frage, wie kann ich diese Technologie nutzen mit allen positiven Seiten, wie auch negativen Seiten, das Beste daraus machen. Es gibt Gefahren, keine Frage. Kann die Qualität in gewissen Bereichen darunter leiden, weil man sich nicht mehr in der Tiefe mit Themen auseinandersetzt? Absolut, kann passieren. Aber es ist nicht aufhaltbar. Die technologische Entwicklung und in unserer Gesellschaft ist, solange man sich jetzt nicht gegenseitig zubombt, nicht aufzuhalten. Und besonders da ist genau die Lehrkraft die entscheidende Person. Wir brauchen in unserem Land die besten Lehrkräfte, weil die können mit diesen Entwicklungen umgehen und die können auch den Kindern zeigen, wie man auch in der Tiefe oder manchmal auch, wenn nur Videos swiped, die bestmöglich aufgreifen kann.
Ich glaube, das ist eine riesige Herausforderung, weil es das Bild, was wir vielleicht auch über lange Jahre als für so sollte ein Lehrer sein, so kultiviert haben, damit nicht mehr übereinstimmt. Ich glaube, was du beschreibst, ist ja ein technisch versierter ich nenne es mal Lernbegleiter oder Lerncoach, der so sagt, ich stelle, im besten Sinn, also digitale Sinn von Maria Montessori, ich stelle die Umgebung bereit und bin sozusagen nachher noch für Fragen der natürlich die Anlaufperson ist.
Ja.
Aber nicht mehr der Herrschaftswissen, der da vorne steht.
Also ich kann dir zu 100% versichern, es wird in 1-2 Jahren schon so sein, dass du nicht mehr die Lehrkraft sein musst, die jetzt den Satz des Pythagoras erklärt. Definitiv nicht. Da geht das Kind auf YouTube oder fragt seinen KI-Begleiter, erklär mir den Pythagoras so, wie ich ihn verstehe, oder anhand von einem Fußballbeispiel, weil ich interessiere mich für Fußball, oder anhand von Musikinstrumenten oder anhand von einem Computerspiel, oder zeichne mir den Pythagoras in Fortnite auf und dann spielen wir damit herum. Also das wird diese Art der Wissensvermittlung, die man vielleicht heute noch im Kopf hat, die wird sich ganz schlagartig in den nächsten Jahren verändern. Hm. Und auch da wiederum ist aber die Lehrkraft gefragt, dem Kind auch zu zeigen, wie kann ich die Sachen kritisch hinterfragen? Wie kommt denn jetzt der Pythagoras in Fortnite hinein? Was kann ich denn jetzt damit anfangen? Wie schaue ich auf die Sachen differenzierter? Ja, warum gibt mir das eine Modell die Antwort, das andere Modell die andere Antwort? Warum bin ich eigentlich sicher, ob die Antwort des Modells stimmt? Auf was beruht die eigentlich? Also das Hinterfragen und das kritisch Auseinandersetzen, das werden Elemente sein, die viel stärker auch von Lehrkräften gefordert werden in den nächsten Jahren als den Satz des
Pythagoras. Das rein fachliche. Genau. Ne? Ja. Also ich würde nachher nochmal den Bogen aufgreifen, weil wir so ein bisschen, ich würde gerne mit dir nochmal in die Zukunft blicken. Du hast jetzt schon einen ersten kleinen Blick so um die Ecke gemacht, das würde ich nachher nochmal aufgreifen. Ich möchte nochmal zu dem Digitalen zurückkommen. Ich habe jetzt gerade ganz neue Studie, was sind zentrale Probleme, die Lehrer in der Schule ausmachen. Interessanterweise kommen da Digitalisierung und vor allen Dingen fehlende Ausstattung vor. Da habe ich gar nicht so rausgehört Berührungsängste, sondern eher, ja, ich würde gern, aber hier mit meiner Schreibmaschine so ungefähr kann ich es jetzt halt auch nicht wuppen. Aber das war nicht auf Platz 1. Platz 1 war Umgang der Schüler untereinander, zunehmende Gewalt, psychische Probleme. Siehst du da auch digitale Unterstützungsmöglichkeiten oder sagst du, na, das ist ein anderes Feld, Wissensvermittlung digital, ja, und das sind Themen, da muss man sich anders drum kümmern, oder würdest du sagen, auch da gibt es eigentlich Lösungen, wo das Digitale helfen kann?
Ja, also aus meiner Sicht ist dieses Problem mit diesen Schulen oder Problemklassen, wo viel Gewalt vorherrscht, wo es echt schwer ist zu unterrichten. Und ich glaube, auch viele können sich das gar nicht vorstellen, wie krass es in manchen Schulen zugeht und in manchen Schulklassen zugeht. Also man sitzt da vielleicht selbst manchmal bis in einem Elfenbeinturm und verschließt die Augen. Aber was da manche Lehrkräfte tagtäglich erleben, ist schon ist unfassbar. Aus meiner Sicht kann man das Thema relativ simpel lösen, indem ich zusätzlichen Lehrer in die Klasse stelle. Weil wenn ich zu zweit bin, bin ich auch stärker, kann mich austauschen, ich kann besser mit solchen Situationen umgehen. Da gibt es übrigens auch ein Unternehmen, ein Non-Profit, die das wahnsinnig erfolgreich weltweit machen, Teach for All.
Okay.
Die machen genau das, die setzen in Problemklassen eine zweite Lehrkraft ein.
Die sind spendenbasiert? Oder?
Das ist genau, es ist spendenbasiert, die machen das weltweit, ist eine großartige Organisation, die auch zeigt, faktenbasiert, das funktioniert.
Ja.
Du musst halt einfach als Staat, muss jemand sagen, da investieren wir. Ich will
das ausgeben.
Ja. Genau, da muss man.
Sinnvolle Investition, oder?
Eine super sinnvolle Investition. Natürlich kostet es viel, weil ich brauche natürlich mehr Personal, aber es ist eine super sinnvolle Investition, weil was bringen mir Schulklassen, wo ich als Lehrer Angst habe, in die Klasse zu kommen?
Aber entschuldige, brauche ich überhaupt Fachpersonal? Könnte das, also
das
Fachpersonal
ist, genau,
ist ja schwierig.
Genau,
ne?
und das ist genau der Punkt jetzt zum Thema Digitalisierung. Ich brauche niemanden, wieder bei dem Punkt, der mir das Fachwissen in Mathematik vermitteln kann. Ich brauche jemanden, der gut mit Kindern umgehen kann oder eine Freude hat, sich dort in die Klasse zu stellen und die Kinder dabei unterstützt mit den digitalen Tools, die es gibt. Ob das jetzt wieder der KI-Lehrer ist, der mir hilft, ob das mein YouTube-Assistent ist, der mir die Videos anzeigt, ob das das klassische Schulbuch ist. Also man braucht gar nicht die Person, die das Fachwissen hat. Ich brauche aber jemanden, der auf die schaut, auf die Kinder, bevor sie sich halt die Köpfe einschlagen.
Ja, okay. Oder als Ansprechpartner und dann gemeinsam drauf schaut und so weiter. Ja. Als Befürworter von Digitalem, muss ich dich noch. Du kennst sicher die Studie von dem Karolinska-Institut in Stockholm. Also die haben über mehrere Jahre festgestellt, dass die Basisleistungen im Lesen und Schreiben bei schwedischen Grundschülern zurückgehen. Und das ist wirklich eine sehr breit angelegte Studie und das Ergebnis ist relativ klar, nämlich der frühe, sehr umfängliche Einsatz von Tablets, die genutzt werden. Die fahren es jetzt ein bisschen zurück in Schweden. Ist das ein Gegenargument oder wie würdest du das beurteilen?
Es gibt auch, glaube ich, eine Studie, die sagt, dass die meisten Studien falsch sind.
Die gibt es bestimmt.
Also ohne die Details zu quasi jetzt im Detail zu kennen, welche Altersgruppe die Kinder gewesen sind, welche Art von Tablet sie genutzt haben. Es geht am Ende immer auch zurück zu diesem Punkt mit diesem gesunden Mittelmaß. Mhm. Es geht darum, dass ich einem Kind beibringe, wie ich damit umgehen kann. Wenn ich zum Beispiel einem Kind das Lesen beibringen möchte, brauche ich ein klassisches Buch, brauche ich nur das Tablet? Ja, wahrscheinlich braucht es irgendein Mittelmaß. Ich kann einerseits das klassische Buch nehmen, um einem Kind das Lesen beizubringen, aber ich kann auch das Tablet verwenden, um dem Kind zum Beispiel, ich lese meiner Tochter gerne die Geschichte vor, was hört der Bär? Mhm. Das ist ein Bär, der aus dem Winterschlaf aufwacht und ein Klopfen hört. Mhm. Und er begibt sich auf die Suche, dieses Klopfen herauszufinden, wo das ist. Und stellt dann fest, dass es der eigene Herzschlag ist.
Ah, wie schön.
Mhm. Und dann haben wir auch mit KI haben wir jetzt die Geschichte angepasst mit anderen Tieren. Mhm. Ja, und das kannst du dann digital vorlesen. Sowas ist cool. Es ist einfach schön und nice zu sehen, was möglich ist. Aber auch das normale Buch ist gut. Also worauf ich hinaus möchte, solche Studien zum Anlass nehmen, dass man jetzt sagt, hier, wir brauchen ja keine Digitalisierung in den Schulen in Deutschland oder das falsch zu interpretieren, ich glaube, ich nicht sinnvoll, sondern immer der Frage nachzugehen, was kann ich machen, damit es jetzt besser wird?
Mhm. Ja. Also ich teile das. Ich glaube, es gibt am Ende Wissen, was nicht nur im Kopf stattfinden muss, sondern was irgendwie eine haptische Umsetzung erfahren hat. Wenn ich schreiben lernen will, dann kann ich 1000 Videos gucken, die klügsten dieser Welt, wie jemand schreibt, das hilft mir nicht. Ich muss es selber machen. Das ist so ein bisschen wie, kriege ich raus, wie man, was weiß ich, eine Kuh melkt, wenn ich es auf dem Video sehe? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich muss ich einmal zu der Kuh hin und muss es machen. Und ich glaube, für Grundfertigkeiten, da kann es nachher vielleicht noch eine Unterstützung sein, aber ich glaube, man misst zwei verschiedene Sachen. Ich muss das eine trotzdem machen und grundlegend und gut.
Ja.
Und dann kann ich mit Digitalem dann auch aufbauen und es ergänzen. Also so hätte ich es gedacht. Und ich denke mal, dass die Schweden es auch so angehen. Die sind ja eigentlich sehr weit da, ne? Und Befürworter. Also insofern.
Nein,
ja.
Definitiv. Definitiv.
Absolut. Okay. Ich hatte hier ein Zitat. Da sagt der Vater eines 13-Jährigen über das, was in der Schule passiert. Diese vielen Tools, die mein Sohn in der Schule nutzt, alles am Tablet oder Handy. Ich komme da nicht mehr hinterher und kann ihn nicht unterstützen. Ist das, du bist Digital Native, kannst du aber nachvollziehen, dass da entsteht auch ein Gap fürs Elternhaus, für die Eltern? Und wie würdest du sagen, wie kann man damit eigentlich umgehen?
Meinst du, wie ich damit als Vater umgehen kann? Also aus der Vaterperspektive?
Ja.
Ich glaube, dass man einfach die Sachen ausprobiert. Ich meine, bestes Beispiel, wenn ich an meine Großeltern denke, ja, die ersten Momente, wo die begonnen haben, WhatsApp-Nachrichten zu schreiben. Ja, auch ein komisches Gefühl, aber irgendwann realisiert, Moment einmal, das funktioniert gut und ich kann mit der Familie noch besser im Kontakt sein, ich kann noch mehr Bilder austauschen und Videos austauschen oder in einer Familiengruppe sein, als ich das bei SMS konnte. Mir geht es auch so, wenn ich heute einem 12-jährigen Schüler zuschaue, wie er online Videospiele spielt, in seinen Discord-Gruppen ist und irgendwie gefühlt mit parallel 100.000 Leuten gleichzeitig kommuniziert, denke ich mir auch, boah, krass, wie sich das entwickelt hat. Und ich denke, man hat zwei Optionen. Die eine Option ist, dass man sagt, ich kenne mich nicht aus damit, ich möchte mich damit nicht auskennen und ich bin verärgert und denke mir, das bringt doch alles nichts und reg mich jeden Tag darüber auf. Oder ich sage, das ist halt einfach die Entwicklung, ich setze mich damit auseinander, kann auch dann eine Beschäftigung machen, die mein Kind auch macht. Ich habe quasi etwas, was ich mit dem Kind dann teile. und kann mir überlegen, wie kann ich das selber in meinem Alltag einsetzen. Und ich kann nachvollziehen, dass es Ängste mit sich bringt. Ja, Ängste, kostet mich das vielleicht meinen Job, kostet mich das, wie entwickelt sich das gesellschaftlich? Mhm. Aber wenn man auf die Sachen positiv schaut und sich auf die Sachen einlässt und zulässt und damit auseinandersetzt, dann kommt am Ende auch ein nett positiver Effekt dabei heraus für alle Beteiligten.
Ich leite mal über zu deinem Unternehmen. Gehört das, was du damals gegründet hast, das jetzt mittlerweile ein riesiges Online-Nachhilfeangebot ist, aber mit dem Studienkreis auch eine stationäre Nachhilfe, wo vor Ort Nachhilfe passiert. Widerspricht das sozusagen der Idee, es ist doch irgendwie alles super digitalisierbar und skalierbar, nicht ein bisschen? Also wie?
Es hat intern definitiv für viel Überzeugungskraft benötigt, weil es schon unüblich ist, ja, als reiner Online-Anbieter eine Firma zu übernehmen, die jetzt ein Netzwerk von knapp 1000 physischen Standorten hat. Aber eine Sache, die man bei aller Digitalisierung und bei all den Tools nicht außer Acht lassen darf, wenn es darum geht, als Elternteil ein lokales Bildungsangebot zu suchen oder zu schauen, was mir am besten gefällt, dann ist das wahnsinnig stark in der heutigen Generation, also die quasi heutige Elterngeneration, sage ich mal 30, 40 plus, 50,
ne?
Genau, für die ist das extrem wichtig in dem Entscheidungsprozess, jemanden lokal zu haben, dem sie vertrauen können. Wird das in 20 Jahren anders sein? 100%ig, weil die Kinder, die heute auf die Welt kommen, die wachsen anders auf als die Kinder, die jetzt in dem Alter sind. Das heißt aber, für diese ganze Generation, mit der wir heute unsere Zielgruppe haben, da ist dieser persönliche Kontakt, das Lokale vor Ort sein, wahnsinnig wichtig. Ja, dass ich einen Ansprechpartner habe, dass ich mein Kind physisch an einen Ort bringen kann, wo auch auf das Kind geschaut wird. Und das war auch für mich der Auslöser zu sagen, hey, wir sind zwar Online-Anbieter, aber wenn man die zwei Welten kombiniert und das Beste aus beiden holt, dann kann ich auch ein Verteidigungsmerkmal aufbauen, dass kein anderer reiner Online-Anbieter oder reiner Offline-Anbieter hat. Und wir haben auch bereits in den ersten Monaten ein Online-Produkt ausgerollt im Studienkreis, Online-Gruppenkurse, die aber offline verkauft werden.
Ah, okay.
Das heißt, wenn der Standort keine Kapazität hat oder keine Lehrkraft findet, dann kann ich jetzt als Standortleiter ein Online-Produkt verkaufen. Das heißt, ich kann quasi meine Auslastung lokal vor Ort um ein Vielfaches vergrößern, weil ich die Online-Angebote zusätzlich anbieten kann, die ich davor nicht anbieten kann. Also es ist eine wahnsinnige Effizienzsteigerung, die man mit dieser Kombination reinbringt und uns auch dann von reinen Online-Anbietern abgrenzt.
Ja, und unter Umständen für den Kunden die Qualität erhöht, weil er also nicht nur überhaupt Unterricht bekommt, sondern gegebenenfalls ja Unterricht bei einer sehr, sehr guten Lehrkraft. Ich erinnere mich da immer, dass es irgendwie, glaube ich, in Südkorea gibt es ja so, oder Japan gibt es ja so Helden, die irgendwie für Hunderttausende quasi gebucht werden, weil die so gut online erklären. Das ist ja, wenn ich es quasi nur lokal mache, dann kommen 30 Kinder in den Genuss und so könnte man das ja auch ausweiten. Ne? Das ist ja auch ein Gedanke. Jetzt guckst du auf beide Bereiche. Du guckst auf den Online-Bereich, der jetzt erstmal ja nur eine digitale Vermittlung ist und noch nicht automatisch auch digitale Tools nutzt, wobei, das kannst du vielleicht auch gleich nochmal erklären, spielt da KI schon eine Rolle, aber auch den stationären. Was würdest du sagen, was macht der Bereich oder sozusagen in dem Geschäft, was macht der besser als Schule?
Der stationäre Nachhilfe?
Beide. Also was macht ein privater Nachhilfebereich bildungsmäßig besser als öffentliche Schule, die ja mit, also jetzt erstmal einer anderen Personal- und Geldausstattung da ist, selbst wenn es wahrscheinlich auch nie reicht? Oder gibt es da überhaupt was? Oder sagst du, nee, das ist ein ergänzendes Moment und beide machen unterschiedliche Dinge und gar nicht irgendwie besser, schlechter?
Nein, also es sind, für mich sind es zwei Sachen, die ganz entscheidend sind. Das eine ist eine stärkere Individualisierung. in der normalen Schulklasse habe ich im Schnitt Klassengröße von irgendwie 25 Kinder auf einen Lehrer. Die Klassengröße ist übrigens auch hochgegangen in den letzten Jahren. Also im Europaschnitt geht die stetig nach oben, was auch dazu führt, dass mehr Kinder unzufrieden sind in der Klasse und nicht mitkommen.
Liegt daran, dass Lehrer fehlen und gleichzeitig mehr Kinder in die Schulen kommen, ne, durch
was
weiß ich, auch Zuzug und so weiter.
Richtig, genau. Und das zweite Element ist klarerweise auch die Incentivierungsstruktur. Ich habe in einer öffentlichen Schule keinen Incentive, keinen Anreiz, die bestmögliche Bildung anzubieten. Ja, weil es gibt für Lehrer keine Incentivierungsmodelle, die mich belohnen, wenn ich quasi meine Arbeit gut mache, oder den Schulleiter belohnen. Ja, wenn ich zum Beispiel ein privates Nachhilfeunternehmen führe und laufend Kinder habe, die unzufrieden sind mit meinem Service, dann kann ich meinen Laden zusperren. Mhm. Wenn ich Schulleiter bin und eine Schule leite, wo alle Schüler unzufrieden sind, wo Gewalt stattfindet oder wo es andere Themen gibt, dann gibt es keine Konsequenzen. Und ich bin ein absoluter Befürworter für freie, kostenlose Bildung für alle Kinder. Aber ich bin kein Befürworter davon, dass die Menschen, die diese Institutionen leiten, die so eine Wichtigkeit für unsere Gesellschaft haben, dass man die aus der Verantwortung nimmt. Mhm. Die muss man in die Verantwortung nehmen, da muss man Incentivierungsmodelle bauen, die dazu beitragen, dass die Leute es immer besser machen wollen und nach vorne schauen wollen. Ja, das glaube ich, sind die zwei Unterschiede. Ja.
Das eine ist ja, der Trick ist, dass wir gar nichts über die Qualität wissen. Also ich glaube, es wird ja kaum überhaupt gemessen. Also ich weiß noch damals, als ich zur Schule gegangen bin, da hat man dann so gesagt, naja, auf die Schule, die ist irgendwie so bilingual Französisch, auf die du, die hat so einen guten Ruf. Keine Ahnung, ja, keine Ahnung. Kann sein, kann nicht sein. Ich weiß nicht, ob das eine gute Schule war. Ich habe keinen direkten Vergleich. Wir haben eigentlich auch kein sauberes Monitoring in Deutschland dafür, ne? Also es wird gar nicht gemessen.
Ja, was wahnsinnig ist, weil wenn du überlegst, stell dir vor, du hast Krankenhäuser, die keine Diagnose machen können. Und die behandeln die Patienten je nachdem, je nach Gefühl. Da würdest du dich auch nicht wohlfühlen.
Ja, genau.
Und das ist genau das ist für mich einfach die Kernaussage. Wenn ich keine Diagnose machen kann und die Sachen nicht messbar machen kann, dann wie soll ich etwas verbessern können?
Mhm. Ja. Es gibt Länder, die Bildungsgutscheine verteilen, ne, an die Eltern. Das heißt, die kriegen einen Gutschein, der auch die Kosten dann, jetzt nicht nur irgendwie hier 100 Euro für Nachhilfe oder sowas, was es in Deutschland mal gibt, sondern die können sich ihre Schule aussuchen damit, was fördert, dass Privatanbieter sagen, okay, die haben ja jetzt wirklich den richtigen Betrag, auch mit dem ich dann auch arbeiten kann, also biete ich was an.
Ja.
Gutes Modell?
Finde ich ein sehr spannendes Modell. Um nur einen Vergleichswert zu geben, in Deutschland beziehungsweise auch in Österreich zahlt der Staat ich glaube, rund 10.000 Euro pro Kind pro Jahr, das eine öffentliche Schule besucht. Also damit inkludiert sind halt das Schulgebäude, die Materialkosten, die Personalkosten. Mhm. So, jetzt wenn man sich überlegt, wenn du jetzt eine private Schule aufbaust und du machst diese Schule, sagen wir, hybrid, sehr effizient, gutes Online-Angebot, versuchst das personalseitig auch sehr effizient zu managen und du bekommst jetzt vom Staat 10.000 Euro für dieses Kind, dann kann ich dir garantieren, zu 100% garantieren, da wirst du innerhalb kürzester Zeit unfassbar tolle Schulmodelle finden, die in Deutschland zu sehen sind. Mhm. Und das ist für mich genau die Kernaussage. Es gibt super spannende, kreative, gute Unternehmer und wenn man sagt, okay, das Kind, das jetzt sonst an die eine Schule gegangen ist, bekommt jetzt diesen Gutschein und kann sich dann eine von dieser Schulen aussuchen, immer noch gratis, aber dann hast du plötzlich aus unternehmerischen Sicht Innovation, Wettbewerb und da kann dann nur was Gutes dabei rauskommen.
Ja. Es bleibt ja eingeschränkt, weil es wahrscheinlich einen regionalen Bezug gibt. Aber überhaupt diesen Ansatz zu fahren und zu sagen, damit erhöhe ich auch die Transparenz. Weil wenn ich die Schule gründen dürfte, würde ich natürlich dafür sorgen, dass die Erfolge messbar werden und deutlich. Weil ich hätte ja gern wieder weitere Schüler. Ne? Also das würde man in Gang setzen. Warum passiert das nicht?
Bildung ist etwas, das politisch ein sehr heikles und emotionales Thema ist. Jeder von uns hat eine Schulausbildung besucht oder die meisten zumindest. Das heißt, jeder hat eine persönlich wahnsinnig starke emotionale Meinung zu dem Thema. Das ist der erste Punkt, warum es auch gesellschaftlich ein schwieriges Thema ist. Und das zweite, da sind wir wieder bei der Incentivierungsstruktur. Stell dir vor, du bist ab morgen Bildungsminister und du bist motiviert, erster Arbeitstag, voll Sprühs von Ideen. So, und dann setzt du dich an den Schreibtisch und du machst deine ersten Auswertungen und dann siehst du, puh, bis ich da Ergebnisse sehe, Resultate vergehen aber jetzt mal 5, 6 Jahre.
Dann schon ein Problem
der Politik. Ne? Das Problem, weil du musst ja nach 4 Jahren vielleicht wieder neu gewählt werden. Und du willst neu gewählt werden. Deswegen ist es ein wahnsinnig schwieriger Job, weil du bist in der Regel auf eine kurze Zeitperiode gewählt, aber behandelst ein Thema, das auf einen deutlich längeren Zeitraum ist. Es gibt einen.
Ist nicht nur eine Bildung ein Problem.
Ist nicht nur eine Bildung, ist bestimmt generell ein schwieriger Punkt. Mhm. Weil was ist das andere Extrem? Das andere Extrem ist, du hast jetzt quasi den Rat der Weisen, der dort für auf Ewigkeit bestimmt ist.
Genau.
Wie es übrigens in antiken Griechenland, wenn man sich die Bücher von Platon durchliest, war das damals die Regierungsform, die sie ja vorgeschlagen haben, als die idealste, den Rat der Weisen einzustellen, der dort nicht nur auf eine kurze Zeitperiode regiert, sondern lange. Aber es gibt eine spannende Stadt in Brasilien, Belo Horizonte heißt die, glaube ich. Und dort ist es so, die waren in den 80ern in Brasilien der Ort mit den mitunter schlechtesten Ergebnissen in den Schulen. Und dann ist dort ein Bürgermeister hineingekommen und der hat sich, dieser Bürgermeister ist tatsächlich über 25 Jahre im Amt, und der hat sich wirklich ausschließlich diesem Thema Lehrerqualität gewidmet. Mhm. Der wusste, er hat keine Ressourcen, um jetzt schöne Gebäude zu bauen, das ist alles nicht verfügbar gewesen. Er wusste, er muss diesen Job des Lehrers und auf das muss er sich fokussieren. Und in den letzten 20 Jahren ist diese Stadt zu einer der besten Resultate gekommen mit den Schülern. Das ist ein schönes Beispiel.
Absolut.
Langer Zeithorizont, ja.
Weil auch immer mal gesagt wird, naja, Bildung auch so irgendwie so ein Nebenthema und eigentlich am Ende entscheidet doch immer nur die Wirtschaft. Ich glaube das nicht. Also ich finde das ein schönes Beispiel, weil es zeigt, dass man auch mit Bildungsthemen Wahlen gewinnen kann. Ich meine, wenn der seit 25 Jahren da ist. Wir haben eine kleine Zwischenaufgabe. Wir müssen eine Schätzung abgeben. Mhm. Ich lese mal vor und dann schätzen wir beide. Ich kenne die Antwort auch nicht. Zeit und Zeit Online haben 2017, ja, schon ein bisschen her, also vor Corona und so, gemeinsam mit Statista eine bundesweite Erhebung gemacht und Lehrer, Eltern und Gymnasiasten über 16 Jahren zum Unterrichtsausfall befragt. Mhm. Schätzt mal, mit wie viel Prozent der Vertretungsstunden fand laut Antwort der Schüler regulärer Unterricht statt? Also in wie viel Prozent der Fälle wurde wirklich regulär dann auch das Fach gegeben?
Aus Sicht der Schüler?
Mhm.
2017.
Mhm. Ich sag mal 50.
Ja, 60.
Du glaubst mehr? 35,1.
Ja, krass.
Vertretungsstunden fand regulärer Unterricht statt. 3,5% der Vertretungslehrkraft machte mit dem Unterrichtsstoff weiter. 31,6% führten den Unterrichtsstoff fort oder erteilten allgemeine Arbeitsaufträge. Fast die Hälfte, ja, 18,2% haben keine Angabe gemacht.
Ja.
Ich glaube, da ist auch digital, könnte man deutlich.
Ist aber ein schönes Beispiel, weil ich meine, das sehen wir auch beim Studienkreis, aber genauso in der Online-Nachhilfe. Wir haben beim Studienkreis dann ein Problem, wenn eine Lehrkraft ausfällt am Standort.
Mhm.
Weil wenn die Lehrkraft in der Früh absagt und ich keine Vertretung finde,
ja, so dann schnell halt, ne?
Genau, dann findet kein guter Alternativersatzunterricht statt. Online hingegen habe ich mehr Möglichkeiten, dort auch zusätzliche Lehrkräfte anzubieten.
Mhm.
Das heißt, auch da in der Schule, in der Schulklasse muss man sich, glaube ich, einfach von diesem Gedanken lösen, dass ich diese eine Person in der Mitte stehen habe, die dort unterrichtet, hin zu einem Modell. Ich habe online alle Möglichkeiten dieser Welt, Wissen zuzuführen, aber ich brauche einfach einen, der mich da irgendwie begleitet.
Mhm.
Ja. Und das kann, das können verschiedene Personen sein. Dann kann ich solche ja. Geschichten auch vermeiden.
Ja, absolut. Ich glaube, das hat wieder mit diesem Rollenbild, was du vorhin auch schon mal angesprochen hast, zu tun. Also ich kenne auch Grundschulen, die das gar nicht unbedingt digital machen, aber wo die Schüler quasi hinten ihr Fach haben und sie wissen, dass sie mit einer bestimmten Sache in der Stunde weitermachen können.
Ja.
Und die nutzen den Lehrer nur um, ja, ich weiß das jetzt hier nicht oder ich bin fertig, was kann ich weitermachen? Aber auch da gibt es schon ja Formen, dass ich es entkoppel vom Lehrer. Ich glaube, da und digital mag man ja, bietet das ja noch viel, viel mehr Möglichkeiten.
Ja.
Jetzt wollten wir nochmal einen Blick werfen in die Zukunft. Schule 2050. Wie sieht die aus? Was meinst du? Und jetzt nicht sozusagen, was wäre der Traum und so, sondern realistisch. Also es sind irgendwie 25 Jahre noch, was passiert da?
Wir haben ja lustigerweise bei GoStudent auch eine umfangreiche Bildungsreport veröffentlicht, wo wir so 10.000 Eltern und Schüler gefragt haben, wo wir auch die Frage gestellt haben. Da haben mittlerweile, ich glaube, 60% der Schüler angegeben, dass du quasi den virtuellen Lehrer und virtuelles Klassenzimmer haben wirst. Ich glaube das auch. Also ich glaube, im Jahr 2050 wird es nicht mehr das Konzept geben, dass du an den physischen Ort gehen musst und dort die Schulklasse besuchst. Du wirst deine Schulklasse sowohl physisch als auch online oder virtuell überall besuchen können. Du wirst eine Schulklasse und Schulkameraden aus dem ganzen Land sehen können. Du wirst einen virtuellen Lehrer haben, der nur zugeschnitten ist auf dich und wie du lernst und was du benötigst. Und dann wirst du einen physischen Lehrer haben oder eine physische Begleitperson, die dich quasi mitnimmt auf die Reise und quasi unterstützt und durchguidet. Das ist die Art, wie ich mir Schule vorstelle.
Kann ich ja auch in der Schule in Belo Horizonte sein?
Meinst du das? Ich würde es mir
2050
wünschen.
2050 vielleicht noch
nicht. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die wahrscheinlich weiterhin in der Form bestehen bleibt, ist, dass Schule und Bildung dann immer noch etwas Lokales ist, im Sinne von, wenn ich jetzt Deutschlands Präsident bin, ja, dann würde ich ja auch ein Interesse haben, dass ich quasi meiner Bevölkerung auch etwas über das Land beibringe und diese Kultur auch bewahre, die ich habe. Das heißt, jedes Land hat natürlich nationalistische Interessen und wie kann ich die beschützen, indem ich bei der Bildung ansetze? Mhm. Das heißt, ich glaube, dass Bildung, wie gesagt, vollständig digital sein wird, das Klassenzimmer, die Lehrkraft. Aber das Wissen, was vermittelt wird, das wird trotzdem national gebunden sein.
Ja, ja. Ist ja auch sogar ein offizieller Auftrag. Also Schule dient der Wissensvermittlung, dient aber auch sozusagen der Stärkung des eigenen demokratischen Staates jetzt in Deutschland.
Ja.
Wenn Schule sich so entwickelt und ich höre raus auch eine gewisse Begeisterung und da überwiegen für dich deutlich die Nachteile. Hat Nachhilfe da überhaupt noch eine Rolle?
Ja, ich glaube, das Thema Nachhilfe, auch so wie ich auf unser Unternehmen heute blicke, wird sich weiterentwickeln. Ich arbeite sehr hart daran, dass wir mit unserer Unternehmensgruppe, mit Studienkreis, mit GoStudent den wesentlichen Beitrag dann im Jahr 2050 leisten können, diese Schulen zu betreiben, die Software zu liefern, sicherzustellen, dass die Schüler gut damit umgehen können. Also dieser Anbieter zu werden, diese globale Schule Nummer 1, so wie wir das als Visionsstatement geschrieben haben, das ist das, was ich mir wünsche. Ob Nachhilfe in der Form noch bestehen sein wird, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass das Thema wahnsinnig spannend ist, wir ein super Team haben und wir diese Reise mitgestalten können.
Also ich bin mir sicher, dass Menschen immer noch lernen wollen. Es klingelt.
Ja.
Die Stunde ist wahnsinnig schnell rumgegangen. Genau, auf in die Pause. Vielen, vielen Dank. Super spannend.
Danke dir.
Es gäbe noch 10.000 weitere Themen, die wir beleuchten könnten. Ein andermal.
Anderes Mal.
Genau, vielen Dank. Gibt es noch einen Satz, den du Eltern, die besorgt sind, noch mitgeben kannst zum Abschluss?
Nelson Mandela hat einmal gesagt, Education is the most powerful weapon to change the world. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Bildung ist so wichtig. Und auch für unsere Gesellschaft, uns nach vorne zu entwickeln, da müssen wir echt dranbleiben und auch ein bisschen Emotionen mal weglassen und einfach sich auf die neuen Sachen einlassen.
Super, ich danke dir.
Danke.
Wunderbar.
Du willst keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere unseren Podcast. Du findest uns überall da, wo es Podcasts gibt.